Insofern müssen wir gucken, wie können wir das Tool so weit erweitern und die Arbeitsweise, dass das Ganze mit der Planbarkeit und dem Reporting zusammenpasst. Und wann ist da der richtige Zeitpunkt? Es kommt natürlich drauf an, wie man es als Berater klassischerweise sagen würde.
Willkommen zu Projektmanagement im Glas, dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren möchten, mit Christian Dürk.
Hallo und herzlich willkommen zu Projektmanagement im Glas. In der heutigen Episode werden wir darüber sprechen, wie wichtig es ist, von Anfang an klar über das gewünschte Ergebnis nachzudenken. Wir werden lernen, wie man Projektziele in planbare Einheiten herunterbricht, sei es in Form von Services, Themen oder Arbeitspaketen. Außerdem werden wir über die Reihenfolge der Abarbeitung und die zugehörigen Methoden sprechen. Ist ein agiler Ansatz der richtige Weg oder sollten wir uns eher für das Wasserfallmodell entscheiden? Oder für beides? Wir werden es sehen. Und nicht zuletzt werden wir die Tools erkunden, die uns bei der Planung und Umsetzung unterstützen können. Von daher bleiben Sie dran, um wertvolle Einblicke und praktische Tipps zu erhalten, die dabei helfen, Projekte erfolgreich zu managen. Ich freue mich ganz besonders, heute meinen Gast zu begrüßen, meinen Kollegen Markus Fleckenstein. Hallo Markus.
Hallo Christian.
Grüß Sie. Schön, dass du da bist. Und du warst ja schon des Öfteren zu Gast, gerade im Thema auch Trends letztes Jahr, Trends 2024, hast du uns inspiriert. Doch gibt's bestimmt einige Hörerinnen und Hörer, die dich noch nicht kennen. Von daher vielleicht 3-4 Sätze zu dir, was du bisher machst, was du vor allem bei Corivus machst und dann steigen wir in unser heutiges Thema ein.
Ja, gerne. Schön, wieder dabei zu sein. Was ich bei Corivus mache, ist ja zweierlei. Zum einen das Thema Projektmanagement im klassischen Sinne von Corivus, also Projekte drehen, aus der Krisensituation herausbringen, wieder auf ruhige Fahrwasser. Und andererseits das Thema Organisationsentwicklung, also Arbeitsprozesse, Teamentwicklung, Teamstrukturen. Und das Thema, was wir heute uns vorgenommen haben, zahlt ja auf beide Elemente mehr oder weniger ein, denn wenn es um die Planung in Projekten und die Art der Abarbeitung geht, dann habe ich ja immer eine Kombination aus der Art und Weise, wie ich arbeite und der reinen Struktur. Und genau, da können wir heute mal genauer drauf gucken.
Sehr schön, da freue ich mich drauf. Das ist ein wichtiges Thema und ja, ich glaube, ein bisschen der Anlass, du hast ja aktuell ein Projekt, was du gerade unterstützt, was ja so ein bisschen auch dieses Thema Projekte schon zu Beginn vielleicht vom Ergebnis her denken und vielleicht führst du uns da mal kurz ein bisschen ran.
Ja, in der Tat. Die Situation ist eine gar nicht so unbekannte, wo das Projektteam in der agilen Arbeitsweise die Aufgabenpakete abarbeitet und zugleich aber der Projektsponsor sich eine Planbarkeit wünscht und damit natürlich gedanklich eher in einer Standardorganisation, die in Jahresscheiben denkt, unterwegs ist. Und das sind eben zwei Welten, die nicht immer selbstverständlicherweise gut miteinander zurechtkommen. Und diese Situation haben wir da gerade, agile Abarbeitungsweise und, wenn man so möchte, wasserfallartige Planung.
Ja, und wahrscheinlich auch Reporting. Also es ist ja so ein Thema, was uns in vielen, vielen Projekten immer wieder begegnet, da so ein bisschen die Organisation klassisch tickt, klassisch denkt, klassisch handelt, ne, nach bestimmten Terminen, Zyklen und natürlich in der Projektarbeit hier und auch agile Vorgehensweisen notwendig sind, ne. Also konkret in deinem Fall war es ja auch so, dass schon ja bestimmte Produkte, Produktelemente auch schon fertig sind, ne? Aber so richtig Auskunft darüber geben konnte keiner, wann denn mal ein Go-Live stattfinden kann.
Ja, man kann absolut sagen, dass wir mittendrin sind im Projekt. Man würde es wahrscheinlich als MVP bezeichnen, angefangen mal eine Ablösung des Altsystems im kleinen Ansatz für ein Land entwickelt und dann natürlich, als es soweit war, versucht das Ganze auf die weiteren Länder, die da in dem Konzern vorhanden sind, zu übertragen. Und wie das nun mal so ist, im Kleinen kann man mit kleinen Strukturen anfangen. Die funktionieren auch für ein agiles, experimentierendes Team, was erstmal schaut, welche Lösungsansätze könnten denn für die Fragestellung passen. Und dann, wenn das Ganze in die Rollout-Phase geht und ich sag mal in strukturiertere Fahrwasser, dann muss man gegebenenfalls überdenken, ob die bisherigen Strukturen so noch adäquat sind. Und genau der Fragestellung mussten wir uns zu dem Zeitpunkt, wo ich in das Projekt reingekommen bin, stellen.
Ja, stelle ich mir anspruchsvoll vor, ne? Wenn man schon eine Situation hat, die schon 1, 2, zum Teil mehrere Jahre quasi unterwegs ist, konkrete Ergebnisse erzielt hat, wie geht man denn da konkret ran, dass es da auch keinen Knatsch gibt?
Genau das ist wahrscheinlich der entscheidende Punkt, weil wir haben ja zwei Ebenen. Das, was ich ganz zu Anfang gesagt habe, die reine sachliche Ebene, wie schneide ich mein Projekt in abzuarbeitende Größenordnung und kann die planbar in eine gewisse Reihenfolge bringen. Und das andere ist, wie schaffe ich es, die Organisation, also das umsetzende Team, das Management, die Stakeholder drumherum so mitzunehmen, dass sie diese Veränderung auch akzeptieren und supporten. Und das ist ja nicht unbedingt immer dieselbe Sprache. Und genau das ist eben die Sache, dass das Team, so wie es bisher gearbeitet hat, ja nicht unerfolgreich war, sondern die Arbeitsweise hat sich als erfolgreich bestätigt, denn sie haben ein MVP dahingestellt, was für das erste Land funktioniert hat. Sicherlich nicht lückenlos, aber es hat funktioniert und es ist live. Und wenn man jetzt da rangeht und sagt, wir müssen diese Arbeitsweise ändern, braucht es natürlich eine starke Begründung, die ein Team motiviert, ihre Arbeitsweise grundlegend zu überdenken oder zumindest grundlegend in Ansätzen. Und ja, wie haben wir das gemacht? Was haben wir versucht? Wir haben uns zuerst mal angeschaut, inwieweit hat denn eigentlich wer in diesem Umfeld welche Ansprüche an diesen Prozess und an das Gesamtprojekt? Und dabei ist natürlich aufgefallen, dass der Projektsponsor die Frage in den Raum gestellt hat, wann ist das Projekt denn eigentlich fertig und zu welcher Ausbaustufe? Und diese Fragestellung hat uns auch in das Projekt hineingebracht, weil die nicht mit voller Klarheit beantwortet werden konnte. Insofern ist das die Schieflage, die wir da beobachtet haben. Es ist nicht mit Sicherheit zu sagen, wie weit das Projekt vorangeschritten ist im Verhältnis zum Gesamtscope und wie lange das Ganze noch brauchen wird. Und damit war die erste Aufgabe, mal Transparenz da reinzubringen, dass das Ganze planbarer und strukturierter wird. Und das heißt nicht, dass das Team nicht richtig arbeitet, sondern einfach nur, dass die Informationen nicht so hoch aggregiert werden konnten, um diese Aussage zu treffen.
Also ich sag mal, das Große und Ganze war nicht wirklich transparent, ne? Und auch das Team, was du ja eben gesagt hast, was sehr erfolgreich auch dieses MVP erarbeitet hat, hatte vielleicht auch nicht diesen Gesamtkontext der Zukunft auf dem Schirm, ne? Und das war wahrscheinlich auch gleichzeitig dann euer Hauptargument, da mal auch anzusetzen bezüglich Arbeitsweise.
Genau, du sagst gerade den Gesamtkontext, das ist ja in der Arbeitsweise in gewisser Weise mit verankert oder man kann es so sehen. Und das ist sicherlich auch eine der Herausforderungen, warum dieser Wandel so herausfordernd ist. Wenn man in klassische Wasserfallmodelle hineindenkt, dann hat man ja von Anfang an die Summe der Anforderungen zusammengesammelt und diese dann in eine Reihenfolge gebracht. Das heißt, ich habe nicht angefangen, bevor ich nicht wusste, was am Ende des Tages dastehen soll. Also vom Ende her gedacht, ist möglich, weil ich zu Anfang die Summe der Anforderungen kenne. Wogegen, wenn ich jetzt die agile Arbeitsweise dagegen stelle, ja eher eine flow-orientierte Arbeitsweise habe, nach dem Lean-Gedanken, wo es mehr darum geht, dass mein Team immer ausgelastet ist und eben keine Lücken hat, also sehr nachhaltig arbeitet. Aber ich weiß nicht zwingenderweise von Anfang an, was am Ende genau da stehen soll. Es würde ja der agilen Arbeitsweise auch in gewisser Weise widersprechen, weil ich sage, ich kann nicht wissen, was in 1, 2, 5 Jahren da sein soll, weil sich die Welt parallel weiterdreht.
Verstehe.
Das ist natürlich schwer, diese Gemengelage jetzt in eine finale Planung hineinzugießen, wo ich eben nur eine Teilmenge kenne, aber andererseits eine zuverlässige Aussage treffen möchte, was am Ende des Tages mit welchem Umfang, mit welchen Anzahl an Personentagen dazu stehen hat.
Das heißt, damit kommen wir quasi zu diesem Punkt, den ich im Intro auch hatte, planbare Einheiten.
Genau, planbare Einheiten wären ja im Agilen, wenn man mal in Epics und Stories denkt, quasi eine Anforderung, die kann man frei definieren. Aber nehmen wir mal an, eine Story, eine Anforderung ist nachher ein Epic, dass ich davon einige habe, die in Summe eine Lösung beschreiben. Kann sein, dass ein Epic eine Lösung ist, kann auch sein, dass ein Kollektiv an Epics nachher eine Lösung darstellt. Aber ich muss zumindest mal wissen, ob ich nun agil arbeite oder klassisch, was möchte ich dann in Summe eigentlich am Ende des Tages dahinstellen? Und natürlich verleitet die Arbeitsweise, dass man nur 2, 3 Sprints im Voraus plant und die 2, 3 Sprints auch im Refinement erst kurz davor konkretisierend und damit wirklich auf eine planbare Einheit in zum Beispiel Story Points herunterbricht. Nichtsdestotrotz brauche ich ja trotzdem für meine Gesamtplanung, die nämlich weit vor dem eigentlichen Abarbeitungsprozess anfängt und auch irgendwo dahinter wieder endet, Informationen, die das Ganze ermöglichen. Und da war die Herausforderung. Wie schaffen wir es, vom Anforderungsmanagement her schon mal die Summe der abzuarbeitenden Themen aufzufangen, zu beschreiben und möglichst in eine Größenordnung zu gießen, die uns diese Grundlage bietet, dass wir da reinkommen. Das andere natürlich, in welchen Struktur nutzen wir das? Denn egal welches Tool ich nutze, das Tool bietet mir eine Rahmenbedingung, die erstmal ja unausgefüllt ist. Und jetzt kann ich frei entscheiden, in welcher Struktur ich da meine Arbeitspakete reingieße. Und je nachdem, wie ich das tue, habe ich nachher eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass daraus etwas Planbares, Reportbares rauskommt, weil es in gewissen Buckets ist oder eben weniger.
Das Thema Tool sprichst du jetzt schon relativ früh hier an. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt, um so eine Diskussion anzufangen?
Die Frage des richtigen Tools ist wahrscheinlich mitbegründet in der Arbeitsweise des Teams. Und schlussendlich hat das Team ja eine Arbeitsweise, die es aus dem Alltag heraus lebt. Und jetzt würde sich daraus natürlich die Frage stellen, würde ich für ein spezifisches Projekt die Arbeitsweise ändern? Also würde ich aus dem Agilen ins Wasserfallmodell wechseln oder andersherum? Und die Frage ist ja nicht ganz trivial, da das Team ja auch da in gewisser Weise Mitspracherecht hat. Schlussendlich möchte ich eine Organisation interessant gestalten und da müssen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Die Agilität ist nun mal das, was momentan in der Vorherrschaft ist. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass das eben die Art der Abarbeitung sein wird.
Genau. Man muss da so ein bisschen drauf achten, glaube ich, aber da kommen wir vielleicht nochmal später mit dazu, ob mal diese Instrumente, diese Tools, die im Alltag der Teams eingesetzt werden, auch für vielleicht größere Strukturen geeignet sind oder eben auch nicht. Aber da kommen wir später nochmal mit dazu. Gut, wie habt ihr es denn jetzt in der Praxis konkret gemacht? Diese Melange aus, ich habe quasi schon mal ein MVP, was agil entwickelt worden ist. Ich habe gleichzeitig die Bedürfnisse der Organisation nach mehr Struktur, nach mehr Auskunft auch. Ne? Ich meine, es sind Stakeholder hinten dran. Die wollen natürlich wissen, wann ihre neue Lösung live geht, ne? Wie lange es dauert, wie viel es kostet natürlich auch. Und wie seid ihr denn konkret in der Praxis daran gegangen?
Wir haben die Grundvoraussetzung, dass das Team agil arbeitet. Insofern, wir haben Sprints von 2 Wochen. Und das ist eine Arbeitsweise, die wir natürlich auch nicht über Bord werfen. Nur weil eventuell der Gesamtrahmen des Projektes eine wasserfallartige Abarbeitung ermöglichen würde. Sondern wir gehen mit den Gegebenheiten, dass wir agil weiterarbeiten werden. Wir müssen natürlich gucken, wie schaffen wir das Ganze miteinander zu integrieren, also die 2 Welten von Planung und Reporting in einer klassischen Weise und die Abarbeitung in der agilen Weise. Und der erste Ansatz war hier erstmal, das Anforderungsmanagement zu strukturieren, so dass wir dort die Summe relativ schnell reinbekommen an Themen, die wir für das jeweilige einzelne Land brauchen, um da schnell das Gesamtkonzept zu bekommen und zum anderen natürlich innerhalb der Strukturen Zuordnungen machen zu können, was genau an Arbeitspaketen gehört denn eigentlich zum jeweiligen Land. Weil das war zum Anfang nicht möglich. Es gab eine Summe an vielen Arbeitspaketen, aber da wir den Rollout parallel teilweise machen, war nicht ganz klar, welche Arbeitspakete gehören denn jetzt eigentlich zu dem jeweiligen Land und welche davon sind auch zwingend notwendig für den jeweiligen Rollout und welche davon gehen auch gegebenenfalls später.
Okay, einfach im Sinne von dann Priorisierung der gesamten Aktivitäten und der Anforderungen. Da ist ja häufig auch die Herausforderung, das Ganze auch nicht zu komplex zu machen, ne? Also auch prozessual. Du hast jetzt gesagt, ihr habt das ein bisschen vereinheitlicht, ihr habt da ein bisschen Struktur reingebracht. Wie kann man denn so einen Prozess dann gestalten? Ist das so ein klassischer Backlog-Prozess? Nimmt man da Kanban-Boards für oder wie muss ich mir das vorstellen?
Absolut, Vereinfachung ist da sicherlich ein wichtiges Stichwort, denn Einfachheit heißt, es ist einfach, auch danach zu leben und es umzusetzen. Und was wir versucht haben, ist, die Prozesse der einzelnen Teams aneinander anzugleichen. Weil nur wenn ich dasselbe Verständnis von einem gewissen Status habe, kann ich den auch bedeutungsvoll nach oben reporten. Ansonsten habe ich immer den Zweifel der Interpretationsfreiheit. Was ist jetzt gemeint bei Entwicklung ist abgeschlossen? Bedeutet das, das Entwicklerteam muss noch testen oder hat es schon getestet? Ist eine fachliche Abnahme geschehen oder nicht? Also da Klarheit über die einzelnen Stati zu haben und auch im Prozess die Buckets einheitlich zu definieren. Das war einer der ersten Schritte, da Parallelität herzustellen und dann natürlich die Aufgabenpakete eben zu belabeln und auch zuzuordnen. Das war das andere Element, was wir als allererstes reingebracht haben.
Ja, das sagt man jetzt so schön in so einer Podcast-Episode, aber da nochmal die Nachfrage, wie habt ihr es denn konkret gemacht, ne? Weil die Teams arbeiten, die Teams haben ihre Methoden, ja, die Teams haben ihre eigenen Backlogs wahrscheinlich. Habt ihr da Workshops gemacht? Habt ihr da vorher Einzelgespräche geführt? Wie seid ihr da konkret rangegangen?
Absolut. Wir haben beides gemacht. Also wir arbeiten mit Jira, muss man vielleicht dazu sagen. Wir haben also in die einzelnen Projekte hineingeschaut, der Teams, und geguckt, wie sind denn die Strukturen innerhalb des Projektes angelegt? Welche Zuordnung gibt es? Welche Buckets? Wie viele Tickets hat wer eigentlich wo drin? Und haben die nebeneinander gelegt. Als wir das mal hatten, haben wir die Differenzen festgestellt und haben die mit den einzelnen Teams besprochen, um herauszufinden, was ist denn eigentlich die Motivation für die Art und Weise, wie es gelebt wird. Weil schlussendlich hat ja jeder Zustand eine Story und Historie und damit auch eine Begründung, weil es eben fürs Team im Verhältnis zu anderen Alternativen zu dem Zeitpunkt der sinnvollste Weg war. Und um das nicht zu ignorieren, haben wir natürlich mit den einzelnen Teams gesprochen und haben dann aber, um einen Lösungsansatz zu entwickeln, alle Teams in einen Raum geholt und mit denen gemeinsam die Differenzen besprochen, um zu gucken, welcher Prozess kann sich welchem anderen Prozess so angleichen, dass wir da eben einen möglichst vergleichbaren Prozess haben und zu dem Ergebnis kommen, der Status meint bei allen dasselbe.
Verstehe. Also schon auch Aufwand, der da reinfließen muss, reingeflossen ist bei euch und wahrscheinlich auch immer wieder in Diskussionen nochmal nachgeschärft werden muss, bis mal wirklich alle da auch ein gleiches Verständnis davon haben.
Absolut. Das ist der Teil der, ich sag mal, Organisationsentwicklung, der nicht von heute auf morgen funktioniert. Ja, rein auf dem Papier war es eine relativ einfache und schnelle Sache, den Prozess zu skizzieren und festzustellen, was wäre jetzt der sinnvollste, kleinste Nenner. Aber das Ganze natürlich dann in der Organisation umzusetzen, ist ein deutlich längerer Prozess, da natürlich auch die Teams damit anders arbeiten müssen und sich daran gewöhnen müssen und vor allem der Supporter sein muss. Wenn das da ist, dann klappt es.
Ja, sind die Klassiker-Themen wieder dabei, ne? Da ist die Kommunikation dabei. Wie kommuniziere ich es? Es ist natürlich das Thema Change-Management dabei und Stakeholder-Management. Ich muss wissen, mit wem ich es zu tun habe, wie ich die Leute entsprechend anspreche, wie ich sie einbinde. Mache ich dann den Workshop oder mache ich vielleicht Kleingruppenarbeiten und so weiter. Also von daher ein sehr wichtiges Handwerkszeug, egal ob es ein klassisches, agiles oder was auch immer für ein Projekt ist. Vielleicht zwischendurch mal ganz kurz an unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, dann jederzeit gerne eine Bewertung auf Apple Podcast oder auf Spotify dalassen. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn Sie Projektmanagement im Glas abonnieren. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und bei Themenvorschlägen, interessanten Aspekten, die Sie mal in der Episode hören wollen würden, gerne eine kurze Mail an podcast@corivus.de. Markus, also ihr habt mit den Teams gesprochen, die Arbeitsweise und die Sicht auf die Dinge war dann irgendwann ähnlich oder gleiches Verständnis. Wie ging es denn dann weiter?
Ja, als wir den Prozess so weit mal aneinander angeglichen haben, kam natürlich die nächste Frage auf, inwieweit durchwandert jetzt eigentlich das jeweilige Ticket diesen Prozess und kann ich es wiederfinden? Also kann ich es dem einzelnen Projekt zuordnen und kann damit auch die Aussage treffen, wo stehe ich im Abarbeitungsstatus des Gesamtprojektes, aber auch des jeweiligen einzelnen Länder-Rollouts?
Vielleicht nochmal ganz kurz zur Erläuterung. Du hast eben von Ticket gesprochen. Damit meinst du eine Karte wahrscheinlich in Jira mit bestimmten Informationen?
Genau, im Jira-Sprech wäre es ein Issue. Und das Issue kann sich als Epic, als Story, als Bug oder Aufgabe oder, wenn man größer denkt, Thema darstellen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das in Größeneinheiten zu strukturieren. Aber genau darauf referenziere ich, also eine Arbeitsgrößeneinheit, die man als Paket da durchschleust und die möchte ich natürlich wiederfinden und die möchte ich auch zuordnen können, filtern können. Das erlaubt mir ja nachher schlussendlich Auswertungen zu fahren und das Reporting zu machen. Und genau das war dann Schritt 2, dass wir versuchen, da die Transparenz reinzubringen, die wir brauchen, um darauf ein Reporting aufzusetzen. Und jetzt muss man natürlich dazu sagen, wieder der Vergleich zur alten Welt, Microsoft Project als Tool, was von Anfang bis Ende aus Management-Sicht das Ganze überblickt. Da ist Jira natürlich, hat einen kleineren Ausschnitt, der betrachtet, nämlich der, wo das Team dieses Arbeitsvolumen abarbeitet. Und davor gelagert ist natürlich das Anforderungsmanagement. Danach auch kann auch ein Test und sowas mit dran sein, aber der Fokus liegt natürlich auf der Maschine, die das Ganze abarbeitet. Und das erfordert eben nicht, dass ich von vornherein alle Tickets anlege und dass ich sie auch gewissen Buckets zuordne, weil für die Abarbeitung alleine brauche ich das nicht. Das heißt, das Team kommt mit kleineren Strukturen zurecht, als sie ein gesamtes Projekt oder Programm braucht, um eben die Transparenz herstellen zu können.
Also das heißt aber konkret, du hast natürlich jetzt in dieser Umsetzungsphase wiederum unterschiedliche Informationsbedarfe. Du hast zum einen das operative Team, was natürlich auf seine Arbeit, auf seine Themen schaut und danach arbeitet und auch damit quasi den Fortschritt dokumentiert. Und du hast die Projektleitung, die eben natürlich auskunftsfähig sein muss über alle Einzelaktivitäten und damit verschiedene Bedarfe an dieses Instrument. Jetzt in eurem Fall ist es Jira gewesen, ne?
Ja, wir haben natürlich unterschiedliche Anforderungen an die Informationslage, wogegen das Team für sich wissen möchte, was passiert in den nächsten 2, 3 Sprints, hat natürlich die Projektleitung oder ein Projektsponsor den Bedarf an den Gesamtüberblick über das Projekt. Und je nachdem muss ich natürlich eine andere Grundlage schaffen. Und diese Grundlage kann ich in Jira über verschiedene Filter, über verschiedene Zuordnungen von Tickets schaffen. Aber das muss natürlich gelebt werden. Und wenn ich mein Ticket, wenn es reinkommt, nicht von vornherein so belabele und kategorisiere, dass es eben wiederfindbar ist, in einem gewissen Bucket, dann fällt es mir natürlich schwer, daraus auch irgendwelche Auswertungen zu ziehen.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Dazu muss man natürlich auch sagen, dass Jira als Tool jetzt nicht unbedingt den Fokus darauf legt, ein einzelnes Projekt abzuarbeiten, sondern mehr ein Prozesstool ist, was dafür sorgt, dass das Team konstant ausgelastet ist, so wie es die agile Arbeitsweise vorsieht. Und jetzt müssen wir gucken, wie schaffen wir es, eben den Projektkontext mit Anfang bis Ende und den Abarbeitungsfluss zu kombinieren. Und Jira hat sich auf die Fahne geschrieben, eine Sache sehr, sehr gut zu machen, das Thema Fokus, nämlich genau diesen Abarbeitungsprozess. Das ist die Stärke des Tools. Und da, wo sie aber den Markt aufmachen, für viele andere Anbieter auch, weil sie sagen, der Nutzer soll sich spezialisieren können und genau das nutzen, was für seine Bedürfnisse gut passen, da muss ich mir eben Add-ons besorgen, die zum Beispiel eine Reporting- oder Planungsmöglichkeit im Sinne des Wasserfallmodells ermöglichen.
Genau, verstehe. Das heißt, aber auch dafür ist es natürlich notwendig, dass ich die Bedürfnisse, diese Informationsbedarfe, von der ich vorhin sprach, kenne oder versuche zu antizipieren und dann darauf quasi auch meine Labels, hast du es jetzt genannt, ne, oder die entsprechenden Elemente mit vorbereite. Und auch das weiß ich ja im Prinzip wahrscheinlich erst mit Fortschreiten des Projektes und der Erkenntnisse, ne? Du hast ja quasi so zwei Schalen. Du hast ja diese agile Schale auf der einen Seite, die den Bedürfnissen nach Flow hat und nach kontinuierlicher Auslastung. Du hast außenrum diese Reporting- und Planungsschale, die natürlich auch bedient werden muss. Und das weiß man ja nur mit Fortschreiten des Projektes, ne?
Ja und nein. Schlussendlich weiß ich natürlich, dass mein Projektsponsor die Frage irgendwann stellen wird, wo steht ihr eigentlich und wie lange braucht ihr noch? Das kann ich antizipieren, dass diese Frage irgendwann kommen wird. Natürlich ist die Frage, an welchem Stand des Projektes wird diese Frage wahrscheinlicher. Wenn ich mit einem MVP anfange, dann bin ich ja noch in der Experimentierphase und die Frage wird erstmal anders gestellt. Wenn ich dann aber in die Rollout-Phase komme, dann wird natürlich eine viel größere Planbarkeit und Verlässlichkeit in der Budgetierung erwartet. Und da muss ich dann natürlich auch damit rechnen, dass diese Frage regelmäßig gestellt wird. Und spätestens dann sollte ich mir natürlich Gedanken darüber machen, wie will ich denn in der Lage sein, diese Frage zu beantworten.
Ja, verstehe ich. Was ja häufig in Projekten, in Vorgehen, Vorhaben der Fall ist, dass alle sehr, sehr beschäftigt sind, ne? Die Dinge, die wir jetzt gerade besprechen, sind ja Voraussetzungen, um zum einen operativ gut zu arbeiten in den Projekten, in den Entwicklungsteams, zum anderen, um auch Transparenz zu haben und auskunftsfähig zu sein in verschiedene Zielgruppen. Wie macht ihr das konkret, das in den doch auch meist sehr anspruchsvollen Projektalltag zu integrieren? Nehmt ihr euch da regelmäßig Zeit für? Zieht ihr euch zurück? Also Frage 1 und vielleicht auch gerne Frage 2 schon mal. Wer macht's denn dann operativ, ne? Weil das musst du ja auch gut pflegen und mal gut im Griff haben, so ein Thema, damit das Reporting auch später funktioniert.
Ja, das ist in der Tat so. Insofern haben wir da geteilte Rollen. Die eine Rolle, die sich um die Prozessqualität kümmert und damit diesen Gesamtprozess analysiert, die Differenzen und Möglichkeiten auftut. Das heißt, erstmal einen Analyseaufwand da reinsteckt, ohne das Team von seiner tagtäglichen Arbeit abzuhalten. Dann kommen wir natürlich nicht drum herum, mit dem Team, in unserem Sinne mit dem PO, auch gemeinsam das Ganze zu erarbeiten und weiterzuentwickeln. Denn wir können natürlich einen Prozess definieren, wo wir sagen, bitte danach arbeiten, aber schlussendlich ist das immer oder meistens der Weg, der zu mehr Widerstand führt. Insofern bin ich eher ein Freund davon, das Team aktiv zu involvieren, denn dann kriegen wir beide Wahrheiten zusammen. Die Erfahrungsmenge des Teams und aber auch eben, sag mal, die Planung vom Reißbrett. Und so haben wir es auch gemacht oder so machen wir es auch immer noch. Wir sind nicht fertig mit dem Prozess, wir sind mittendrin. Das heißt, wir haben die Analyse weitestgehend abgeschlossen. Wir haben Ansätze, sie anzupassen und wir sind momentan mittendrin mit den einzelnen Teams eben die Anpassungsideen durchzuarbeiten, nachzuschärfen. Und wie gesagt, das ist eben nicht ein Prozess, der von heute auf morgen funktioniert, sondern das ist ein fortlaufend kontinuierlicher Prozess, der in regelmäßigen Abständen immer wieder Arbeitsmeetings verlangt, die dann darauf gucken, wie weit sind wir gekommen? Ist das der richtige Weg? Müssen wir das Ganze nochmal anders denken? Und ja, so sind wir sicherlich alle 2, 3, manchmal auch erst 4 Wochen immer wieder in Check-ins, um das Ganze zu überprüfen, weiterzuentwickeln und nachzusteuern.
Okay, verstehe. Das heißt, das habt ihr aber auch regelmäßig, also als Regeltermine geplant, dass das in den Kalender mit drin ist und auch nicht durch sonstige Aspekte überstrahlt wird.
Tatsächlich würde man sich das wünschen, aber es ist doch so, dass wir durch die einzelnen Rollout-Phasen Hochs und Tiefs haben, wo wir doch sehr, sehr intensive Zeiten haben. Insofern versuchen wir das immer so gut wie möglich in diese etwas lockereren Phasen einzuplanen. Ja, es gibt somit schon Termine, aber sie sind nicht ganz so strukturiert, dass man sagen könnte, alle 2 Wochen gibt es den Check-in, sondern das Team, was sich um die Weiterentwicklung des Prozesses und die Prozessqualität kümmert, versucht sich schon dem Abarbeitungsprozess ein klein wenig unterzuordnen in dem zeitlichen Thema. Heißt natürlich nicht, dass es weniger wichtig ist, aber das Projekt darf natürlich auch nicht zu einem Stillstand kommen durch solche Prozessveränderungen.
Vollkommen klar. Ich meine, das sind ja immer noch Querschnittsthemen, in Anführungszeichen, wenn auch sehr wichtige Querschnittsthemen, ja. Und von daher kann ich das gut verstehen. Und es ist auch wahrscheinlich wichtig, da flexibel zu sein, trotzdem konsequent dafür zu sorgen, dass es stattfindet, um da auch auskunftsfähig zu bleiben. Bevor wir vielleicht zu einer Zusammenfassung kommen und zu dem Thema die Takeaways von heute, wir hatten vorhin über das Thema richtiger Zeitpunkt im Prozess auch das Tool auszuwählen, hatten wir schon, aber vielleicht auch anzupassen. Was ist denn da dein Erfahrungswert gewesen? Also wir hatten vorhin gesagt, Tools sind meistens schon da, da muss man prüfen, ob man die verwenden kann oder eben auch nicht für so ein Thema. Aber jetzt nochmal das Thema Anpassung, was wir eben diskutiert haben, wann ist da der richtige Zeitpunkt?
Ja, natürlich kann man die Frage stellen, möchte ich eigentlich in der Art und Weise das Projekt abarbeiten? Ist das die richtige Art und Weise? Aber wie wir auch schon festgestellt haben, schlussendlich ist nun mal eine Arbeitsweise vorhanden und an die lehnt man sich klassischerweise dann ja auch an. Außer es spricht wirklich fundamental etwas dagegen. Und so ist es ja auch bei uns. Wir haben gesagt, wir gehen mit der agilen Arbeitsweise voran und es gibt auch ein Tool, was diese agile Arbeitsweise eben so abbildet. Insofern müssen wir gucken, wie können wir das Tool so weit erweitern und die Arbeitsweise, dass das Ganze mit der Planbarkeit und dem Reporting zusammenpasst. Und wann ist da der richtige Zeitpunkt? Es kommt natürlich drauf an, wie man es als Berater klassischerweise sagen würde.
Klassische Antwort, ja.
Und insofern kommt es darauf an, weil es auf die Projektphase darauf ankommt und den jeweiligen Bedarf in der jeweiligen Projektphase. Und wenn wir jetzt unser Beispiel nehmen, sind wir in der Rollout-Projektphase und der Grund, warum wir reingekommen sind, ist genau ja diese Fragestellung, wo stehen wir und wie lange brauchen wir, um mit der ganzen Geschichte fertig zu werden. Insofern, da war auf jeden Fall der Bedarf schon da. Und man hätte das Ganze natürlich genau von dem Umbruch von MVP abgeschlossen, im Übergang zu, wir gehen jetzt in die Rollout-Phase, weil wir ein Template, ein Standard definiert haben, den wir jetzt übersetzen auf die nächsten Länder. Da wäre sicherlich ein sinnvoller Punkt gewesen, einmal den Rückblick zu machen, was hat gut funktioniert, was davon wollen wir in die nächste Phase nehmen und welche Veränderungen müssen wir aber auch vornehmen, um in der nächsten Phase erfolgreich unterwegs zu sein und allen Interessierten die passende Information und Antwort geben zu können.
Ja, dann kommt wiederum hätte, wäre, wenn, ne? Also dafür hätte es jemand geben müssen, der zu dem Zeitpunkt da gewesen wäre, ja, und genau diese Entscheidung getroffen hätte, ne?
Genauso ist es. Hätte, könnte, sollte. Und schlussendlich ist es aber eben so, irgendwann fällt es auf. Irgendwann fällt es auf, dass es ein Schmerzpunkt ist und so wie es klassischerweise ist, man braucht einen gewissen Reiz, einen gewissen Schmerzpunkt, der als Initiator gilt. Und wenn der groß genug ist, dann verändert man auch etwas. Das Wichtige ist natürlich, diesen Schmerzpunkt wahrzunehmen und dann auch basierend darauf zu agieren und dann die mutige Frage zu stellen, wie viel Veränderung brauchen wir denn, damit es funktioniert und es nicht versuchen zu verlagern und sagen, irgendwie kommen wir doch schon durch.
Genau, der Aspekt, jedes Thema hat auch seine Zeit im Projekt, ne? Und wenn es soweit ist, dann merkt man es schon, ja. Und wie du hast es eben Schmerzpunkt genannt, manchmal ist ja auch so groß dieser Schmerz, dass man ihn auch nicht mehr ignorieren kann. Und dann ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Das ist, glaube ich, ein ganz schönes Bild, was wir mitnehmen können. Markus, lass uns mal zu den Key Takeaways kommen. Was können unsere Hörerinnen und Hörer aus der heutigen Episode mitnehmen?
Ja, ohne es geplant zu haben, aber ich glaube, wir sind auf den Konsens gekommen, dass wir in den Projekten oder in vielen Projekten, die wir erleben, doch eine eher agile, orientierte Arbeitsweise haben. Und auch wenn es das Projekt manchmal erfordert, wasserfallmäßig zu planen und gegebenenfalls auch zu arbeiten, ist es eben doch so, dass die Organisation in einer agilen Art und Weise unterwegs ist. Und da ist es eben wichtig, darauf zu achten, wenn man das nicht komplett ändern möchte, dass man beide Welten so miteinander integriert, dass man da eben aussagefähig ist Richtung Projektsponsor, Projektmanagement und andererseits aber auch eben dem agilen Gedanken entsprechen kann, die Themen lean abzuarbeiten. Und das geht, wenn man Transparenz schafft, wenn man das Ganze gut miteinander integriert. Und das braucht aber eben auch Zeit. Das heißt, man muss sich die Zeit bewusst nehmen, immer wieder den Prozess zu hinterfragen, Anpassungen gemeinsam zu besprechen, auszuarbeiten, sie zu testen. Und dabei wird auch sicherlich nicht der erste Ansatz immer gleich erfolgreich sein, sondern es passiert eben auch, und das ist, glaube ich, agil, man testet etwas aus, guckt es sich an, schaut, ob es erfolgreich gewesen ist und verwirft es aber auch wieder, wenn es nicht erfolgreich war und probiert einen anderen Weg.
Ja, ich glaube, das ist ein schöner Punkt, ja. Und das gilt eben für alle Ebenen, ne? Das beginnt bei dem Prozess für den Ticketflow vielleicht, ne? Geht über dieses Thema auch Kategorien definieren, Labels hast du es vorhin genannt, im Tool, ne? Und um einfach dann zu merken, ist das gut, hilft mir das nicht, um es danach wieder anzupassen, bis eben hin zu vielleicht einer Epic-Größe, die man entsprechend auch handeln kann und so weiter, ne? Es hat sehr viele Facetten, die wir, glaube ich, heute alle einmal diskutiert haben. Markus, vielen Dank. Schön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank auch. Hat Spaß gemacht.
Ja, auch vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie Feedback, Fragen haben, zögern Sie nicht, einfach eine kurze Mail zu schreiben. Auch gerne, wenn Sie mal potenzielle Gäste haben, die Sie vorschlagen möchten für eine Podcast-Episode, einfach eine kurze Info an podcast@corivus.de und dann freuen wir uns auf jeden Fall, von Ihnen zu hören. Markus, was machst du heute noch?
Ja, ich habe heute noch das ein oder andere Projektthema, was ich abschließen muss, um positiv in die nächste Woche zu starten, mit unter Planungsthemen und Strukturthemen zu Epics und Stories. Und
alles andere als Antwort hätte ich nicht gelten lassen. Ja, von daher vielen Dank, dass du dabei warst. Viel Spaß bei den restlichen Terminen heute und es ist heute Freitag, dann ein schönes Wochenende.
Danke gleichfalls.
Ja, auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören, dass Sie eingeschaltet haben und wir hoffen, dass die Episode heute Ihnen gefallen hat, dass Sie genießen konnten und freuen uns darauf, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Alles Gute und viel Spaß mit Projektmanagement im Glas. Tschüss.
Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Corivus. Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.